Willkommen zum Podcast des Ochs-Fanzines. Ich bin Joachim Hiller und der Chefredakteur und Herausgeber des Ochs. Zwei- bis dreimal im Monat versorgen wir euch auf diesem Wege mit Schnickschnack rund um unser Fanzine und die Punk- und Hardcore-Szene. Das Ochs erscheint alle zwei Monate, jeweils Anfang Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Und es ist im Bahnhofsbuchhandel erhältlich, sowie natürlich auf unserer Website unter ochs-fanzine.de. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Schönen guten Abend und willkommen zu einer weiteren Folge des Ochs-Podcast. Und bevor ihr jetzt denkt, dem Hiller fällt nichts mehr ein, weil zwei Wochen war jetzt kein Podcast. Ich gebe zu, ich war im Urlaub, wir waren im Urlaub und irgendwie keine Idee gehabt, keine Zeit gehabt. Gibt es jetzt die nächste Folge? Und mir fällt nichts ein und mir ist doch was eingefallen. Meine Interviewpartnerin ist nämlich von direkt um die Ecke. Schönen guten Abend, Frau Uschi Herzer.
Schönen guten Abend, Herr Hiller.
Ja, ihr merkt, Uschi, die beim Ochs sich eher im Hintergrund hält, um bestimmte Rollenklischees anlässlich des Weltfrauentages, den wir am heutigen Freitag tatsächlich auch feiern, gerecht zu werden, betreut Uschi ja die Rezeptseite im Ochs. Aua, aua, aua. Und macht im Hintergrund viel für die Buchhaltung und Organisatorisches. Aber ohne Uschi würde es das Ochs gar nicht geben. Es gab nämlich, bevor es mich gab in ihrem Leben und bevor es das Ochs gab, gab es Sie trägt rote Pyjamas. Uschi, du hast also Fanzine gemacht in den 80ern, als ich noch gar nicht an Fanzine machen denke. Wie ging das los mit Punk und dem Fanzine machen für dich?
Tja, das ist eine ganz geile Geschichte, die ich, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen werde. Ich war Anfang 20, also eigentlich schon relativ spät für die Art Musik zu entdecken und habe die Toten Hosen im zweiten deutschen Fernsehen gesehen bei einem der legendären Wohnzimmerkonzerte, die warum auch immer aufgenommen wurden vom Fernsehen. Und ich war hin und weg von dieser Musik, diesen Menschen, die wie irre durch den Raum gehüpft, gerannt, geprobt haben und dachte, oh mein Gott, was ist das denn? Habe ich noch nie gesehen, finde ich spannend. Und habe mich, man muss dazu auch sagen, in Nicht-Internet-Zeiten mühsamst versucht, über den nächsten Plattendealer in der Kleinstadt 20 Kilometer entfernt an eine Platte ranzukommen von den Toten Hosen. Die gab es natürlich nicht. Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, an das Label ranzukommen, habe das Label angeschrieben, mit dem wir diese Platte schicken. Das ist, ich glaube, in der heutigen Zeit unvorstellbar, was das für ein Act war, nur um an diese Opel-Gang-Platte ranzukommen, die für mich tatsächlich der Einstieg in die Punkmusik war. Das Fanzine, das kam, lass mich überlegen, ich würde sagen, vielleicht ein Jahr später oder sowas, weil mit dieser Platte war natürlich ein Virus bei mir gesetzt, gelegt, der wahrscheinlich auch nie wieder weggeht. Die Musik hat mich brennend interessiert, dieses Anderssein, dieses rebellische. Ich habe geguckt, okay, wie funktioniert das, was geht da? Habe zu der Zeit, ach Gott, ich glaube, ich drehe einen ganz großen Bogen, jetzt ist das okay, weil es einfach so viel zu erzählen gibt. Ich habe dann in den Musikzeitschriften, die ich damals gelesen habe, das war vor allem die Musikszene, die Kleinanzeigen gelesen, da bin ich über jemand gestoßen, der ein Fanzine verkauft hat, das Jinx aus Köln, der Frank Wozniak war das damals. Mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen per Brief, was heute, glaube ich, unvorstellbar ist in Internetzeiten, der mir dann auch sofort zurückgeschrieben hat. Es entstand ein ganz reger Austausch. Der hat damals auch, das kennt wahrscheinlich auch keine mehr, er sei denn, er ist in meinem Alter, man hat Kassetten für andere aufgenommen, auf Wunsch, entweder als eine ganze LP drauf oder als Mixkassette. Und der Frank hat mich damals echt super sozialisiert und hat mir Tausende von Tapes gefühlt aufgenommen und mich an Punk-Hardcore rangeführt. Ganz schnell hatte ich dann aber auch die Idee, aha, neben der Musik gibt es aber auch noch anderes, nämlich diese Fanzines fand ich ganz großartig, diese Art der Kommunikation, das miteinander in Kontakt treten. Und habe dann, weil ich natürlich aus einem Kaff komme in Bayern, 4000 Einwohner, überhaupt nichts zu tun hatte, da es mir stinkelangweilig war, da nichts Besseres zu tun gehabt, als auch so ein Fernsehen ins Leben zu rufen. Und ja, das war das Sie trägt rote Pyjamas, von dem es 4,5 Ausgaben, glaube ich, gab.
Wann kam die erste Ausgabe? Kannst du das Jahr noch rekonstruieren?
Boah, nee, aber ich glaube, das muss so um 84 rum gewesen sein. Müsste ich nochmal recherchieren. Ja, eine Auflage von, ich glaube, 50 oder 70 Exemplaren A5 im Copyshop, per Hand geschnibbelt, mit der Maschine geschrieben, aufgeklebt, ja, und dann im Copyshop kopiert. Das war schon recht, recht abenteuerlich, aber war eine coole Zeit.
Machte man sich da nicht direkt verdächtig in dem kleinen Kaff? Also ich meine, die soziale Kontrolle in diesem Ort, ich nenne jetzt auch den mal den Namen Babenhausen, das ist irgendwie so südlich von Ulm Richtung Memmingen, das damals in den 80er eigentlich nur durch diesen Hexenprozess gegen einen Frauenarzt, der angeblich oder in Sachen Paragraph 218 angeklagt wurde, überhaupt nur diese Region Deutschlands irgendwie in Bekanntheit, etwas bekannter wurde. Jedenfalls in diesem kleinen Kaff, wenn man da jetzt mit irgendwelchen komischen Sachen, die man kopiert, in den Copyshop geht, da weiß doch eigentlich dann sofort irgendwie jeder gleich, was Sache ist, oder?
Nee, in dem Kaff gab es ja nicht mal einen Copyshop. Ich musste in die nächste Kleinstadt, wo auch der Plattenladen war, um das zu tun. Also das war nicht das Problem. Das Problem in Anführungszeichen waren eher die Menschen, die mich dann natürlich auch besuchen kamen aus der großen, weiten Welt und die dann teilweise schon sehr verlottet und mit bunten Haaren und tätowiert hier ankamen. Das war natürlich Skandal jetzt nicht, aber die Leute haben natürlich schon geguckt, ne, und auch meine Eltern angesprochen. Was kommen da denn bei euch für Leute? Was ist denn da los? Was geht denn da? Und naja, spätestens als ich dann angefangen habe, mir die Haare zu färben, da war natürlich das Geschwätz riesengroß. Und ja, ist natürlich nicht leicht, in so einem Kaff damit zu überleben. Aber hey, es ging.
Ich stelle mir gerade so vor, wie irgendwelche Nietenlederjacken, Stacheliro, Bunthaarpunks die Straße langlaufen und die Omas mit ihrem Kehrwochebesen so in der Bewegung einfrieren, hinterher gucken.
So war das und ich habe natürlich ein freundliches Grüß Gott, was man damals oder was man in der Ecke natürlich immer noch sagt, entgegnet und damit war das für mich auf jeden Fall gegessen, aber es war natürlich ein Riesenspaß, ne? Also ganz klar.
Wo Punk noch Provokation war.
Ja, absolut, absolut, ja.
Du hast damals in einer Apotheke als Apothekenhelferin gearbeitet. Das ist jetzt ja auch nicht gerade so der punk-kompatibelste Job, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Erzieher im Kindergarten oder sonst irgendwas heutzutage oder sonst irgendwas. Das war damals ja vielleicht dann doch eher in der Großstadt, war es relativ einfach. Jetzt aber mit Kundenkontakt in einer spießigen Dorfapotheke, da war wahrscheinlich durchaus auch nicht so viel Verständnis vorhanden.
Ey, überhaupt nicht. Ich gibt es natürlich auch eine kleine Anekdote zu erzählen, die damals, glaube ich, schon sehr legendär war. Ich hatte einen einzigen Menschen in diesem Kaff, der einen ähnlichen Musikgeschmack hatte wie ich. Und mit dem bin ich auch ab und an am Wochenende losgezogen auf ein Konzert in eine Disse, wo sie irgendwie so Indie-Zeug gespielt haben. Und der kam auf die grandiose Idee, er hat da so Haarfärbemittel, das ist nur eine Tönung, das wäscht sich wieder raus, ob wir das nicht ausprobieren sollen. Und ja, ich fand das natürlich cool. Hatte damals die Haare blondiert und die Farbe war blau. Wir haben uns dann Samstagnachmittag gegenseitig die Haare gefärbt. Ich fand's super. Wir waren abends zusammen weg. Und als ich dann Sonntagabend versucht habe, diese blaue Tönung wieder auszuwaschen, kannst du dir ja wahrscheinlich vorstellen, was das für ein böses Erwachen gab. Ich habe gewaschen und gewaschen und gewaschen. Und es wurde ein leidliches, schimmliges Kupfergrün, mit dem ich dann Montagmorgen zur Arbeit bin. Und mein Chef, ultra konservativ, hat mich stammtebene zum Friseur geschickt und gesagt, ich soll erst wiederkommen, wenn ich normal aussehe. Sprich, ich musste mir die Haare dann in irgendeiner dunkleren Farbe färben, tönen lassen, damit ich wieder apothekenkompatibel war. Aber das war eine geile Aktion auf jeden Fall. Ja.
Und abends gingst du dann wieder nach Hause und hast an deinem Fanzine gebastelt und Briefe in die Welt geschickt und Briefe bekommen. Wie hat das funktioniert, diese Kommunikation? Ich werde im nächsten Ox, werde ich ausgelöst durch einen Buchtitel, Soaping the Stamps, Jumping the Tube, hat mir im letzten Heft auch ein Interview dazu. Wollte ich was zum Thema Briefmarken einseifen schreiben. Und ich habe hier noch einen Stapel Briefe, die du mir rausgesucht hast, mit jeder Menge ausgeschnittenen Briefmarken drauf, wo man sich heute fragt, warum haben Menschen Briefmarken ausgeschnitten und mit Tesa auf Umschläge draufgeklebt. Das zählt ja alles zu dieser Art der Kommunikation damals, dieses Briefe schreiben und Briefe zurückbekommen, Briefmarken einseifen. Erzähl mal ein bisschen.
Oh, schon wieder so eine sehr, sehr weite Frage. Wie war das mit der Kommunikation? Also man hat sie natürlich über die Fanzines wiederum kennengelernt, hat interessante andere Fanzines angeschrieben, hat Fanzines miteinander getauscht. Also ich habe da, glaube ich, keinen Cent dran verdient damals, weil es wirklich so eine Tauschgeschichte war. Es wurden da Konzerttermine auch veröffentlicht und ausgetauscht. Es war eine sehr lokale Geschichte mit diesem Tauschen, aber natürlich auch tatsächlich deutschlandweit ein paar Brief verschickt. Und das wurde natürlich eine sehr teure Angelegenheit, wenn man ständig hin und her schreibt. Und ich weiß gar nicht, woher diese Idee eigentlich kam, aber die war auf jeden Fall sehr gebräuchlich, dass man tatsächlich diese Einseiferei gemacht hat. Subversiv, finde ich, großartig. Hat immer ein paar Mal funktioniert. Irgendwann war dann das Papier so ein bisschen angegriffen. Da war es dann sehr offensichtlich. Da konnte man es nicht mehr machen. Aber ich würde sagen 4-5 Mal. Da war es war absolut üblich, das so zu tun untereinander.
Also das Prinzip war, um das nochmal zu erklären, dass man Briefmarken mit einem Stück Kernseife einrubbelt, dann auf den Briefumschlag klebt, der Empfänger die bekommt. Der Empfänger dann entweder die Briefmarken, wenn er von innerhalb Deutschlands ist, sie direkt verwenden kann, indem er einfach mit Wasser die Seife abwischt und damit auch den Stempelabdruck abwischt und die Briefmarke damit quasi wie neu ist und nochmal verwendet werden kann. Man kann das jetzt heutzutage, glaube ich, sagen, weil das ist alles verjährt und längst vorbei.
Ja, aber es ist ja Dokumentenfälschung, glaube ich schon, oder sowas, ne?
Betrug, ja, das war nicht so ohne.
Nee, also es gibt auch ein paar Leute, die wurden tatsächlich erwischt, aber ich glaube, es blieb dann so bei zu Kreuze kriechen, desjenigen dann bei Verwarnungen. Also ich habe das nie mitbekommen, dass jemand da wirklich verknackt worden wäre oder verurteilt oder so.
Und mit den Leuten im Ausland hat man dann eben die Briefmarken ja dann mit seinem Brief zurückgeschickt oder sowas. Das kenne ich aber auch noch aus der Ox-Frühzeit.
Ja, stimmt, richtig. Das hatte ich ja ganz
vergessen. Please send back stamps oder sowas, exakt. Haben die Leute immer dazu geschrieben.
Genau. Oh mein Gott.
Und das waren keine Briefmarkensammler.
Ja. Nein, absolut nicht. Tja, coole alte Zeit. Ja.
Du hast also als Frau ein Fanzine gemacht in der Punk-Szene, die damals natürlich auch schon recht männerdominiert war. Wie inklusiv oder exklusiv hast du das damals wahrgenommen? Hast du dir überhaupt einen Kopf drüber gemacht? War das normal? Gab es andere Fanzinerinnen? Also wie war das überhaupt ein Thema?
Da kann ich nur von mir sprechen. Für mich war das nie ein Thema. Es war cool. Es waren sehr angenehme Leute, völlig geschlechtsunabhängig. Bin ich mit allen irgendwie gut klargekommen. Es gab da auch kein Rumgebitsche oder Macho-Gehabe. Also zumindest nicht so in der... Ich habe mich ja eher in der Hardcore-Szene bewegt als in der Punk-Szene. Die war mir irgendwie näher. Da konnte ich mit den Inhalten, mit den Werten viel, viel mehr anfangen. Da war das für mich keinerlei Exklusivität. Ich habe mich eher gewundert, dass es so wenig aktive Frauen gibt. Also da hat sich leider auch nicht so wirklich viel verändert, finde ich, zu heute im Vergleich. Aber es gab durchaus damals auch schon etliche Frauen, die Rosi, die das Seelenqual zum Beispiel gemacht hat in München, oder die Mamü, die in Frankfurt super aktiv war. Mit den beiden speziell hatte ich auch Kontakt. Aber ja, es waren definitiv wenig. Also egal, ob Fanzine, Band, Konzertveranstalter, Labels, war wenig. Ja.
Jetzt hast du gerade schon das erwähnt, mit der Punk-Szene, weniger mit dem Hardcore mehr. Das war ja auch in der Ox-Frühzeit noch so eine Sache, dass auch sich das Ox explizit als Hardcore-Fanzine verstanden hat und weniger als Punk. Wieso hat man damals diesen Unterschied gemacht? Heute ist das ja eigentlich Punk-Hardcore gar nicht mehr der Unterscheidung wert. Mhm. Damals war das ein Thema. Was macht den Unterschied aus und warum diese Differenzierung?
Ja. Also da kann ich nur sagen, das ist so mein subjektives Gefühl einfach. Damals war es so, dass es die klassischen Punks gab, taugenichtse, versiffte, am Brunnen sitzende, schnorrende Menschen, die mir eigentlich eher auf den Sack gingen. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie arrogant an, aber es war einfach so. Mit denen konnte ich einfach auch nichts anfangen. Da hatte ich keinen Zugang. Das war nicht meine Welt. Und dann kam aus den USA diese Hardcore-Bewegung volle Kanne herübergeschwappt. Und ich habe damals ja eben noch in Süddeutschland gelebt und da war Augsburg natürlich so ein absoluter Hotspot dafür, auch dann mit dem Trust. München auch, mit dem Thomas Schulze, der ziemlich aktiv war. Und das war halt das, was mich ultra angesprochen hat, dieses DIY-Ding, das hat mich so angefixt damals auch, dieses hey, jammer nicht rum, mach dein eigenes Ding, was nicht da ist, gestalte es selber, egal ob das jetzt ein Konzert ist, ob es ein Fernsehen ist, ob es, ich weiß nicht, ein alternativer Buchladen ist oder keine Ahnung, das hat mich damals total angesprochen, dieses Kreativsein und dieses selbst gestalten können und auch noch die Räume vorzufinden, in denen man sowas machen kann. Ich finde, es ist heute sehr, sehr schwierig, noch was zu machen, was nicht schon da ist. Also sich zu verwirklichen, so zu gestalten, wie man das selber haben möchte. Das fand ich damals großartig. Und natürlich, klar, die Musik geflasht, die Texte auseinandergenommen, diskutiert. Die Hardcore-Szene war damals halt auch schuld in Anführungszeichen, dass ich mich mit der vegetarischen Ernährung auseinandergesetzt habe, dass ich Vegetarierin wurde. Das wäre so sicherlich alles überhaupt nicht passiert. Und auch so dieses Hinterfragen von Hierarchien, Patriarchat und all so Geschichten fand ich wahnsinnig spannend, so als Mädel vom Lande alles aufgesogen wie so ein Schwamm. Das war und auf fruchtbaren Boden gefallen. Cool.
Wenn ich kurz unterbrechen darf, ich glaube, du solltest mal eben die Tür hier öffnen. Wir haben hier nämlich Katze Geräuschbelästigung durch eine an der Tür schabende Katze. Und das lässt sich jetzt vielleicht dann eindämmen. So. Ja, meine nächste Frage ist natürlich diese Werte, wenn man in so einem kleinen Ort lebt, man ist irgendwie auf sich allein gestellt. So ein alltäglicher Austausch fand ja nicht statt. Unwahrscheinlich war man doch ja eher jeden Tag eigentlich mit den, wie soll ich das sagen, mit den Gegebenheiten konfrontiert, die so ganz anders waren als diese Punk- und Hardcore-Ideale, die man so neu gelernt hatte.
Das war ja eigentlich schon fast so ein bisschen schizo, würde ich sagen, weil tagsüber, klar, der normale Job, da musst du halt funktionieren, musst deine Aufgaben erledigen. Und nach Feierabend das Private. Deswegen war halt auch diese Briefeschreiberei für mich unfassbar wichtig, weil ich halt diesen Austausch, wie du schon gesagt hast, so gut wie gar nicht hatte. Und deswegen war dieses Briefeschreiben immens wichtig. Und das kannst du eigentlich auch nicht mit E-Mails vergleichen von heute, wo man einfach so ein bisschen was hinrotzt, sondern wir haben uns da echt auch mit Inhalten auseinandergesetzt und uns ausgetauscht. Und ja, ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Das war schon, und hätte ich das nicht gehabt, keine Ahnung, was da aus mir geworden wäre. Wahrscheinlich zwei Familien, Haus, verheiratet, drei Kinder, vielleicht schon wieder geschieden, alkoholsüchtigen Mann mit dicker Plauze. Keine Ahnung, ich mit blonden Locken und ja, weiß der Henker was, keine Ahnung.
Ja. Deine Eltern, haben die das jemals verstanden, was du da gemacht hast? Also im Sinne ein Verständnis dafür entwickelt oder überhaupt kapiert, was jetzt mit der eigentlich so komisch los ist, warum die jetzt so ein Heft macht, warum die so viel Post bekommt aus der ganzen Welt. Haben die da irgendwas gecheckt?
Nö, nicht ansatzweise, aber Ich möchte es auch gar nicht so negativ sagen. Ich denke eher, ich war happy zu der Zeit, als sie mich einfach haben machen lassen und nicht blöde Fragen gestellt haben, die sich manchmal über die laute Musik aufgeregt haben, wo dann mit dem Besenstiel von unten an die Decke geklopft worden ist, wo ich dann wusste, okay, jetzt war es wieder ein bisschen zu laut. Aber ansonsten haben die mich einfach in Ruhe gelassen. Das war, ich glaube auch nicht, dass die es verstanden hätten, wenn ich es versucht hätte zu erklären. Das ist ein ganz anderes Lebenskonzept einfach. Ja.
Du hast dieses Fernsehen dann 4 Ausgaben lang gemacht. Das hat dir Kontakt in ganz Deutschland gebracht. Du bist auch relativ viel ja dann irgendwie in der Gegend rumgefahren in Deutschland, sofern das innerhalb von so einer normalen Berufstätigkeit irgendwie auch so möglich war.
Ja, bin ich. Ich habe eine ganz tolle Freundin in Bochum kennengelernt, die Erika Klein war das. Und wir waren so ein bisschen, ja, schon fast Seelenverwandte, glaube ich. Und wir haben uns, so oft es ging, tatsächlich besucht. Also es war natürlich nicht jede Woche, aber alle paar Wochen mal. Entweder kam sie zu mir schon mal, aber für mich war es natürlich viel, viel interessanter, da sie in Bochum gelebt hat, sie zu besuchen. Was natürlich immer damit verbunden war, hier auf Konzerte zu gehen. Wir waren viel in Holland, in diversen Clubs, haben uns da Bands angeguckt, haben tausende Mal gefühlt ER80 gemeinsam angeguckt, weil wir beide ganz große Fans von ER80 waren und für meinen Teil ich immer noch natürlich bin. Durch sie habe ich dann wiederum viele andere Menschen auch kennengelernt, den Casey aus Dortmund und den Till Neurath, die damals noch einen Mail-Order gemacht haben und auch so diese Hardcore-Schiene gefahren sind. Ja, es war cool.
Das Miauen im Hintergrund ist eine Katze, wie ihr hört. Ja, das haben wir einfach nur, weil Katzen immer gut kommen im Internet. Gibt einfach jetzt hier ein bisschen Katzengeräusch im Hintergrund. Ich drücke einfach nachher nochmal auf den Knopf zwischendurch. Ist natürlich keine echte Katze, sondern
nur die Mu-Dose sozusagen. Genau.
Deine Kontakte haben mir dann auch geholfen, in der Ox-Frühzeit die Kontakte herzustellen, die für das Ox brauchte. Als wir uns kennenlernten 1987, da hast du das, sie trägt rote Pyjamas, glaube ich, eigentlich nicht mehr gemacht. Hm. Wir haben dann zusammen noch irgendwie so eine Ausgabe gemacht,
ja,
vor dem Ox. Wieso hast du das dann irgendwie so bleiben lassen, einschlafen lassen? War das dann irgendwann mal der Reiz weg oder warum war dann irgendwann nichts mehr? Hm.
Also es hat mich in der Tat nicht mehr so gekickt wie am Anfang. Und ich denke, weil die Kontakte einfach da waren, weil ich in Anführungszeichen versorgt war mit Informationen und durch dieses viele Briefe schreiben, ich glaube, ich auch den Drang gar nicht mehr hatte, mit so einem Magazin in die Welt hinauszugehen oder Fanzine-Magazin war das ja gar nicht. Ja, ich hatte, glaube ich, einfach nicht mehr den Bedarf, da weiterzumachen.
In vielen Fanzines steht bis heute, aus Gründen, wo die Macher, glaube ich, glauben, dass es irgendwelche rechtlichen Gründe hätte oder Sachen verhindern könnte, die ihnen möglicherweise drohen, steht immer drum: Dies ist keine Veröffentlichung im Sinne des Pressegesetzes, sondern ein Rundbrief an Freunde. Letztlich war das also ja genau,
ja,
das.
Ja, absolut. Ja, könnte ich nicht schöner sagen. Ja, definitiv.
Man könnte jetzt natürlich sagen, als dann der Typ angefangen hat, ein Fanzine zu machen, hat das Weibchen dann irgendwie sich hin angestellt und dann nichts mehr gemacht. Das wäre halt jetzt total die machistische oder die Frau lässt sie von Mann unterdrücken Sichtweise. Weil ich habe dann letztlich das weitergemacht, was du gemacht hast vorher, nur irgendwie anders, vielleicht männlicher, keine Ahnung. Wobei am Anfang ja auch Biggie mit dabei war, von daher war natürlich jetzt auch das ja paritätisch besetzt. Wie hast du das damals eigentlich so wahrgenommen, meine erwachten Fanziner Aktivitäten?
Also, soweit ich mich erinnern kann, war das für mich, glaube ich, weder ein Thema, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du dich in den Vordergrund gedrückt hast, noch, dass ich hätte mitmachen wollen. Ne? Ich hatte so meins und das war auch gut so. Und das Ox, das war dann auch deins. Also ich hatte gar nicht den Wunsch, mich da jetzt nochmal aktiv einzubringen. Was mir aber natürlich aufgefallen ist, ist, dass das Ox wesentlich, schon von der ersten Ausgabe an, wesentlich professioneller daherkam als das Sie trägt rote Pyjamas. Das war ein sogenanntes Ego-Sein, Ego-Fanzine, wo dann auch hier mit Gedicht und Kurzgeschichten und ich weiß nicht was, gemaltem Zeug, was ja beim Ox eigentlich unvorstellbar ist oder damals auch war. Also ich glaube, du bist mit einer ganz anderen Attitude daran gegangen, als ich das gemacht habe. Schon viel, viel journalistischer. Meins war tatsächlich so ein Ego-Ding. Aber ich sehe das jetzt nicht als Konkurrenz oder als du bist der Mann, du machst das jetzt gescheit oder keine Ahnung. Ich fand es eher gut, dass ich deine Inspiration, deine Muse in gewisser Weise war dafür und dass ich schuld bin, dass es ein Magazin jetzt 30 Jahre gibt, das nach wie vor cool ist und Spaß macht zu lesen.
Ja, stimmt. Hätten wir uns nicht getroffen, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, so ein Heft zu machen. Mal ganz klar. Es waren also auf jeden Fall deine Kontakte. Es war musikalisch hatte ich damals ähnliche Bands gehört, aber dann doch wieder andere. Ich hatte, glaube ich, auch diese ganze Discord-Sache nur begrenzt auf dem Schirm. So Zeug. Also hattest du auf jeden Fall auch schon interessantere Plattensammlungen in manchen Bereichen. Wir haben Tapes ausgetauscht.
Ja, auch. Ja. Tapes dieses, aufgenommen füreinander. Ja. Das war schön. Ja.
Und dann eben 1988 im Herbst diese Treffen, kannst du dir eigentlich noch irgendwie diese Treffen erinnern? Also ich weiß, dass wir irgendwie bei Biggie im Dachgeschoss saßen und, glaube ich, irgendwie Alkohol getrunken haben. Und ich glaube, es war unter anderem die Zeit, als Biggie mit Michi, Michi ist ja, glaube ich, von Erosion.
Oh, ja.
aus Hamburg zusammen war.
Ja, nee, so genau kann ich mich da nicht mehr erinnern. Also ja, wir saßen da zusammen, aber wie das jetzt so genau war, weiß ich auch nicht mehr.
Es gab damals auch noch diesen Dietmar Plewka von der Hamburger, von der Mottenpost.
Ja, genau. Auch uralte Bekannte Martin Rüste und Dietmar Plewka, die das Mottenpost-Fanzine zusammen gemacht haben, die auch mal bei uns zu Besuch waren.
Genau, und da gab es, glaube ich, auch nochmal irgendwie so eine Connection mit Biggie, die dann auch nach Hamburg gezogen war.
Mhm.
Also ist alles so die graue Ox-Vorzeit, an die man sich natürlich jetzt anlässlich von 30 Jahren später nochmal erinnern kann.
Ja.
Wie hast du dann das so wahrgenommen, dass das Ox ja eben durchaus etwas forcierter in Angriff genommen wurde? Sprich, wir haben alle 3 Monate eine Ausgabe gemacht in den ersten Jahren und das war eben ganz schnell Teil unseres Alltags, Teil unseres Lebens.
Oh ja, ich erinnere mich, wie nachts um 3 das Fax geklingelt hat, weil irgendwelche bescheuerten Amis irgendeine Anzeigenbestätigung geschickt haben, weil wir ja natürlich die ersten Jahre das Büro bei uns in der Wohnung hatten. Ne? Also Büro in Anführungszeichen, das ist ja, du hattest ja keine Räumlichkeiten wie jetzt. Also insofern war natürlich immer schon das Ox ein Riesenbestandteil unseres Lebens. Also egal, ob es jetzt dieses ganz viel auf Konzerte gehen war, andere Fanzine-Macher treffen, Freunde treffen oder halt eben, ja, bis zu dem Klingeln des Faxes mitten in der Nacht, schon von Anfang an sehr dominanter Teil unseres Lebens. Ja.
Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es ja auch Paare gibt, in denen beide Partner sehr unterschiedliche musikalische oder sonstige Freizeitinteressen haben. Nun haben wir uns eben in dieser Szene, über diese Szene auch kennengelernt. Und keiner von uns hat aufgehört, diese Musik zu hören. Wie empfindest du das? Ist das für dich eine wichtige Sache, dass man sowas teilt? Also auch solche Hobbys und dann eben sehr weit ja auch im Freizeitbereich natürlich dann letztlich immer was zusammen macht und nicht der eine geht aufs Konzert und die oder der andere geht halt mit seinen Jungs und mit ihren Mädels irgendwas machen.
Also für mich ist das unglaublich wichtig und ich möchte behaupten, ich könnte nie mit jemand zusammen sein, der meine Liebe zu dieser Art von Musik nicht teilen könnte, weil das einfach für mich so ein wichtiger Teil in meinem Leben ist, die Musik, die mich derart geprägt hat. und es nach wie vor noch tut und immer wieder beschäftigt und mir immer wieder Freude macht, dass ich mir das gar nicht vorstellen mag, das im stillen Kämmerchen oder dann alleine auf dem Konzert mit niemand teilen kann, fände ich eine ganz grauenhafte Vorstellung. Insofern, ja, es ist ultra wichtig für mich. Klar, es ist bei uns ein Spezialfall, weil das Ox einfach omnipräsent ist. Und ich würde mir manchmal auch wünschen, einfach nur ein stinknormales Wochenende zu verbringen, wo keine Reviews schreiben angesagt sind oder keine Deadline im Nacken sitzt oder ich weiß nicht was. Ich glaube, das kann man sich so, wenn man uns nicht kennt, gar nicht vorstellen, wie das ist, wie präsent dieses Heft tatsächlich ist. Aber ich finde es halt auch total schön, dass es so ist. Und ich möchte überhaupt kein, in Anführungszeichen, normales Paar sein. Ich finde das großartig, dass uns das verbindet und dass es auch nach 30 Jahren immer noch so viele schöne Momente gibt, wo ich dann denke, wow, was war das jetzt für ein Konzert, was war das für ein Abend oder eine Diskussion zu einem bestimmten Thema, wo ich dann denke, so habe ich das noch nie gesehen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also es ist nach wie vor, auch nach über 30 Jahren, total bereichernd und das macht mir Spaß.
Aktuelle Lieblingsbands, aktuelle Sachen, die du gerade hörst, die du ausbreiten möchtest?
Oh! Oh, was höre ich denn im Moment gerne? Oh, das ist mega schwierig. Ich freue mich gerade schon sehr auf die kommende Marathon-Mann, die hoffentlich bald da ist. Ich freue mich sehr auf die neue Defeater, die ich auch noch nicht gehört habe. Ansonsten, was höre ich denn im Moment noch gerne? Bob Mould, großartige neue Platte, Montag Konzert. Ich bin so gespannt. Dann ganz neu entdeckt, Phoebe Bridgers, kennt wahrscheinlich keine von euch da draußen, obwohl ich Female Vocals überhaupt nicht leiden kann, ist das eine Frau, die mich jetzt irgendwie so ein bisschen angefixt hat. Ganz ruhig, sehr melodiös, sehr traurig teilweise. Ja, also ich höre definitiv nicht nur Punk, nicht nur Hardcore, ich mag auch ganz viel anderes. Es muss mich nur im Bauch und im Herz berühren.
Platten kaufen. Du kaufst ja auch noch Platten. Vielleicht ist das noch so ein Punkt, den wir erwähnen sollten, dass wir ja bis heute zwei verschiedene Plattensammlungen haben. Also du hast deine Platten, ich habe meine Platten, du hast deine Stereoanlage, ich meine. Und die notwendigen Platten, die besitzen wir natürlich
doppelt.
Jeder natürlich für sich, weil
ja, genau.
Wo kommen wir da hin?
Ja, also das wäre für mich auch, bei vielen Menschen ist es ja so, dass wenn man dann mal eine gemeinsame Wohnung hat, alles irgendwie so miteinander verschmilzt, aber mir war das immer unglaublich wichtig, weil ich mit ganz vielen Platten einfach auch eine Geschichte verbinde, dass sie bei mir bleiben, dass sie nicht in einem Plattenbestand aufgehen, weil da viele Erinnerungen dranhängen und oder bestimmte Momente, wie auch immer, bestehe ich auch drauf, dass wir das so beibehalten, dass jeder so seine Sammlung hat, wobei meine natürlich die bessere ist als deine.
Ganz klar. Natürlich. Du sitzt ja jetzt auch noch mehr an der Quelle als ich, seit du bei Cargo arbeitest und das Zeug irgendwie dann direkt irgendwie anschleppen kannst und mich neidisch machst, indem du irgendwelche Platten, guck mal hier, Colored Vinyl, und ich so, ja, die habe ich eigentlich, warum habe ich die noch nicht?
Ja, irgendeinen Vorteil muss es ja geben, oder? Nun, ja. Aber das ist schön, ja. Also lange Zeit, oder nicht eine lange Zeit, aber ein paar Jahre hatte ich überhaupt keinen Spaß mehr am Plattenkaufen, weil ich einfach so satt war auch. Also ich war mit dem zufrieden, was ich hatte oder was ich von dir mitgekriegt habe, gehört habe. Ja, und dann Jobwechsel und so plötzlich siehst du halt, was weiß ich, neue Bob Mould zum Beispiel, kommt raus in 3 Monaten. Oh, ich habe es ja aber schon 1 oder 2 Wochen vorher. Das ist so geil. Also wieder angefixt, definitiv. Und natürlich nur Platten, nichts anderes. Ja.
Genauso muss das sein. So, jetzt freuen wir uns auf den Samstag, Ox 30 Festival. Ja,
genau.
Wir werden unglaublich viele Leute treffen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Ox, Schreiber und Schreiberinnen, alte Freunde.
Mhm.
Und ich glaube, es wird ein richtig guter ja. Abend.
Gute Bands, nette Leute. Was willst du mehr? Ja.
Wenn ihr das vorher hört und kommt, wir freuen uns, euch zu sehen. Genau. Und wenn ihr es hinterhört, wir sind sicher, es war geil und schade, dass ihr nicht dabei wart.
So ist es.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.